Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute haben wir einen Spezialgast da, und zwar geht es heute um digitale Bildung. Und von der Lernakademie haben wir heute Jürgen Möller da. Hallo Jürgen, grüß dich.
Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, dass du spontan Zeit hattest. Ich würde vorschlagen, du fängst mal ein bisschen vorne an, wo du herkommst, was du bisher gemacht hast und was du vor allen Dingen gerade jetzt aktuell in der Corona-Zeit mit deinem Geschäftsmodell gebaut hast.
Ja, also ich bin Lehrer, also das war ich immer, wollte ich immer werden seit der ersten Klasse. Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist, das ist eine Trilogie im Prinzip in der Beschreibung. Lehrer halt, weil ich das studiert habe und mich dann während des Studiums schon immer sehr viel damit beschäftigt habe, wie Lernen eigentlich funktioniert, damit ich das meinen Schülern und Schülerinnen noch besser vermitteln kann, beziehungsweise erstmal war es der Selbstzweck, dass ich selbst gut durchs Studium durchkomme, weil ich das in der Schule nicht gelernt habe zu lernen. Und dann im nächsten Step, wie ich gemerkt habe, was so in Schulen auch schief läuft. Also ich habe an vielen Schulen unterrichtet, ich habe mich immer gegen Verbeamtung entschieden, das war mir nicht wichtig, wollte viele Schulen kennenlernen und da konnte ich es dann irgendwann nicht mehr mit und ertragen, was mit Kindern im System Schule passiert, und deswegen habe ich immer mehr für das Thema Bildung und große Veränderungen gebrannt, deswegen dann Bildungsaktivist, und ich halte seit über 15 Jahren Vorträge an Schulen, Seminare zum Thema Lernen. Lernen macht glücklich, biete Coachings an und leite in Köln die Akademie für Lernpädagogik. Das war in Kurzform.
Ja, und das heißt, Bildungsaktivist, du setzt dich auch für Digitalisierung in der Bildung ein, hast aber jetzt auch mit der Corona-Pandemie, so ich das jetzt richtig mitbekommen habe, aber auch quasi dafür sorgen müssen, dass eigentlich die Arbeit, die ihr vor Ort an den Schulen macht, relativ schnell digitalisiert werden musste, oder?
Genau, also wir hatten für dieses Jahr eigentlich 1000 Termine wieder an Schulen schon fix vereinbart, und die sind alle ausgefallen natürlich. Viele von denen werden jetzt im nächsten Jahr hoffentlich nachgeholt. Aber da haben wir uns schon in der Akademie in der Herausforderung gesehen, in der Verantwortung gesehen, jetzt relativ schnell umzuswitchen. Macht aber auch Sinn, weil wir viele Online-Angebote haben. Also für ein Online-Angebot auch eine digitale Strategie zu haben, ist ja nicht ganz, ganz unsinnig. Insofern haben wir da schnell geschaut, dass wir Seminare, Vorträge, Workshops den Schulen auch anbieten können, Familien anbieten können online. Das war dann der Weg. Und letztendlich das Bildungsaktivisten-Stichwort, da geht es natürlich wirklich darum, dass die Akademie auf der einen Seite wirklich aktiv versucht und kämpft dafür, dass sich etwas ändert in Deutschland, in deutschen Schulen. Ich habe selbst in Berlin an der Brennpunktschule hatte ich die erste Grundschul-Tablet-Klasse und war immer affin für diese Themen. Es geht natürlich nicht nur um Digitalisierung, also ein schlechtes Schulsystem, das einfach nur digitalisiert wird, bleibt ein schlechtes Schulsystem. Aber es geht natürlich darum, die Kinder fit zu machen für das, was in der Zukunft auf sie wartet. Und letztendlich ist ja in diesem Jahr, in dieser Corona-Zeit, sind uns die Versäumnisse ja auch wirklich so offensichtlich aufgefallen. Ja, die Versäumnisse von Schulen und Politik, die es eben nicht geschafft haben, eine digitale Infrastruktur in den Schulen zu etablieren, sodass ja, ich glaube, an 5% der Schulen hat in Zeiten der Schulschließung wirklich digitaler Unterricht stattgefunden. Ja, ansonsten war das, was unter Digitalisierung verstanden wurde, oftmals eingescannte PDFs, die nach Hause geschickt wurden mit Wochenplänen, und Lehrer und Lehrerinnen waren teilweise nicht erreichbar. Mir geht es hier nicht darum, Lehrerbashing zu betreiben. Auch die sind gefangen im System, haben sich auch alleine gelassen gefühlt, wie eigentlich schon seit Jahrzehnten sie oftmals alleine gelassen werden, wenn es darum geht, die auch zu stärken in ihrer Persönlichkeit. Aber trotzdem, die PISA-Studie, es gibt ja eine Sonder-PISA-Studie im September, die den digitalen Stand der Schulen in Deutschland im nationalen Vergleich dann gesetzt hat. Und da hat sich Deutschland ja in allen Kategorien in der Schlussgruppe eingereiht, wenn es um das digitale Know-how, den Fortbildungsstand unserer Lehrer und Lehrerinnen geht, hat Deutschland auf Platz 76 abgeschlossen von 78. Da ist also noch viel Luft nach oben.
Ja, das hat sie auch schon Social Media mäßig geteilt. Da bezog sich auch auf eine Aussage von Doro Behren, sie ist Staatsministerin, glaube ich, für Digitalisierung.
Genau.
Was für einen Tipp könntest du denn der Politik mitgeben? Also wie sähe das denn aus? Wie kämen wir dann in dem Ranking weiter hoch?
Ja, also es werden jetzt insgesamt 6,5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Also 5 Milliarden war es ja vorher schon im Digitalpakt. Davon wurde bislang nur ein Bruchteil abgerufen. Jetzt wurde noch weiteres Geld bereitgestellt, auch für Software, für Hardwareanschaffung. Also diese Gelder müssen einfach schnell fließen. Das höre ich von vielen Schulen, die wirklich bemüht sind, Gelder zu bekommen, dass es ein bürokratisches Monster ist, dass da unglaublich Konzepte für entwickelt werden müssen, damit die überhaupt in der Lage sind, an diese Töpfe zu kommen. Und es geht natürlich nicht nur um Hardware, es geht um die Ausbildung der Lehrer und Lehrerinnen. Und da wurde sehr viel versäumt und das war auch etwas, was mich persönlich immer geärgert hat. Und das ist auch so eine Mindset-Frage. Also in den Kollegien, in denen ich gearbeitet habe, gab es natürlich viele Lehrer und Lehrerinnen, die neugierig waren, die Dinge umsetzen wollten. Aber ich bin auch häufig auf eine Mentalität gestoßen, dass so Kollegen mit Anfang 50 so gesagt haben, das Ganze mit Digitalisierung und Social Media und Tablets, das mache ich alles nicht mehr mit. Ich habe noch 8 Jahre, damit beschäftige ich mich nicht mehr. Und das hat mich immer sehr geärgert, weil man einerseits von den Schülern verlangt, dass sie sich jeden Tag etwas Neuem öffnen, dass sie bereit sind, etwas Neues zu lernen, aber selbst dieses Mindset zu haben. Und ich mich mal gefragt habe, in der freien Wirtschaft könnte man sich so eine Einstellung auch nicht erlauben. Das liegt aber nicht daran, dass die Lehrer und Lehrerinnen das absichtlich boykottieren wollen, sondern weil sie in ihrer Lernerpersönlichkeit oftmals dann die Angst hatten oder die Angst haben vor Kontrollverlust. Also dass sie ihre eigene Lehrerrolle neu definieren müssen. Weg vom Ich-weiß-alles-Lehrertyp zu ich lasse mal von meinen Schülern und Schülerinnen etwas erklären. Ich fand das immer ganz erfrischend, wenn meine Schüler mir etwas beigebracht haben, weil das eine ganz andere Ebene eröffnet hat. Das heißt, es sind letztendlich Punkte Hardware, also es muss Geld fließen, es muss Ausbildung, die Lehrer und Lehrer müssen wissen, welche Software sie einsetzen können. Also es geht ja nicht nur um Digitalisierung an sich, also es geht immer darum, an welchen Stellen ergibt es Sinn. Ja, Bücher machen an vielen Stellen Sinn, aber in vielen Bereichen ist die Digitalisierung einfach einen Schritt weiter. Und da ärgern mich dann auch Kollegen oder auch so Stimmungen, die dann sagen, ja, weil mit Büchern, also Bücher sind einfach besser. Und mir kann doch keiner erzählen, dass wenn es zum Beispiel im Biologieunterricht darum geht, den Körper zu erforschen, dass es nicht mehr Sinn macht, die Apps zu nutzen, wo man in den Körper reinfahren kann, durchfliegen kann, anstatt einfach nur zu lesen, was im Körper passiert. Und ja, es geht um Ausbildung, Weiterbildung und Gelder, die schneller fließen müssen.
Ich habe immer so das Gefühl, zumindest hier so in der Wirtschaft, wo ich das miterlebe, da ist oft Digitalisierung so eine Mindset-Frage. Mhm. Ne? Und du sagst, die Lehrer sind natürlich in einem System gefangen, aber irgendwo muss man, glaube ich, auch trotzdem auch anfangen, das Mindset zu ändern, oder? Und wer kann das machen?
Ja, also es gibt zum Glück immer mehr Fortbildungsangebote auch für Lehrer und Lehrerinnen. Ich glaube, dass, den Weg, den ich gewählt habe, war immer, Resultate sprechen zu lassen. Das heißt, ich habe es irgendwann aufgegeben, Kollegen und Kolleginnen zu missionieren. Das heißt, ich habe Dinge in meinen Klassen ausprobiert und das bei den Schülern super angekommen. Und das führte dann dazu, dass die Schüler und Schülerinnen das von sich aus dann bei anderen Lehrern auch eingefordert haben. Hier bei Herrn Möller machen wir das, können wir das nicht auch mal bei Ihnen machen? Und dann kamen die Lehrer und Lehrerinnen auf mich zu, die natürlich auch Interesse daran haben, dass sie einen guten Unterricht haben, dass sie ihre Schüler erreichen. Da habe ich gefragt, hier Jürgen, wie machst du das eigentlich? Erzähl mir das mal. Was ist das für eine App, die du da einsetzt? Was ist das für ein Programm, was du da einsetzt? Und dann waren die sehr offen. Das heißt, das war im Kleinen konnte ich das umsetzen, aber das ist natürlich jetzt keine Lösung, die zukunftsweisend jetzt alle Schulen rettet. Es geht tatsächlich darum, dass diese Fortbildungsangebote einfach verstärkt in die Schulen müssen, dass dafür Gelder bereitgestellt werden und dass die Lehrer und Lehrerinnen sich auch drauf einlassen, weil es geht um die Zukunft unserer Kinder. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn man überlegt, was sich in den letzten 100 Jahren in Deutschland alles verändert hat. Ja, Politik, Gesellschaft, Mode, Musik, die Arbeitswelt, ja, vor allen Dingen die Arbeitswelt. Es gibt es Berufe, die gab es vor 5 oder 10 Jahren noch gar nicht. Und das geht in der Geschwindigkeit so weiter. Wenn man sich dann überlegt, wie wenig sich Schule in den letzten 100 Jahren verändert hat, nämlich fast gar nicht, ist ja immer noch das gleiche System. Ja. Also, und ist damals einfach unter völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Bedingungen entstanden. Und Schule bereitet unsere Kinder auf eine Welt vor, die schon längst nicht mehr existiert. Und da ist Digitalisierung, wenn es immer darum geht, wir sollen die Kinder da abholen, wo sie sind. Die sind ja schon da, die sind in den sozialen Netzen, die nutzen die Technik. Oftmals eben nicht verantwortungsbewusst. Und da ist unsere Pflicht, die Kinder da abzuholen. Und ob uns das nun passt oder nicht, die Digitalisierung werden wir nicht aufhalten. Und insofern geht es darum, die Kinder darauf vorzubereiten. Und das ist die Verantwortung von Eltern, aber eben auch von Schule.
Ja, geht ja auch darum, die Kinder auch zu eigenständigem Lernen ja auch zu erziehen. Ich glaube, das war ein bisschen auch so das Konzept, das du ja auch mit deiner Einrichtung quasi ja verfolgst. Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen erzählen, was du bei der Lernakademie heißt, richtig? Mhm.
Genau. Ja, auf der einen Seite natürlich die große Vision, dass wir wirklich das Bildungssystem mit verändern, indem wir ganz viele Menschen, ganz viele Eltern inspirieren, dass der Druck auf Politik stärker wird. Mein persönliches Ziel ist ja, dass kein Kind mit dem System scheitert, sondern das System scheitert, so wie es jetzt ist. Aber von diesen großen Visionen haben unsere Kinder ja nichts, die jetzt in der Schule sind. Und deswegen geht es mir auch darum, dass man den Kindern, die jetzt in der Schule sind, dass man ihnen auch jetzt die Unterstützung zukommen lässt, die sie brauchen, um mit den Anforderungen, die jetzt an sie gestellt werden, ob es ihnen passt oder nicht, besser klarzukommen. Und da unterstütze ich Kinder vor allem darin, das Lernen wieder als das zu empfinden, als was es eigentlich da ist. Also Kinder lernen gerne. Also jedes Kind lernt gerne. Das Gehirn ist darauf programmiert, ganz viel lernen zu wollen. Unsere Kinder sind alle, bevor sie eingeschult werden, treibt sie diese kindliche Neugierde an. Ja, die wollen die Welt entdecken, die Welt erobern. Ja, die stellen wahnsinnig viele Fragen. Ja, also meine Jüngste ist gerade auch in einer Phase, in der sie wahnsinnig viele Warum-Fragen stellt. Und das kann mitunter für mich als Papa auch mal schon anstrengend sein, wenn man nicht auf jedes Naturphänomen sofort die wissenschaftlich korrekte Antwort parat hat und oder kindgerechte Antwort parat hat. Aber es ist natürlich eine unglaubliche Freude, meiner Jüngsten dabei zuzusehen, wie sie die Welt entdeckt. Neugierig, wie sie gar nicht merkt, dass sie lernt, weil es nicht am Schreibtisch stattfindet. Und diese kindliche Neugierde aufs Lernen, die Freude am Lernen, die beizubehalten, das geht natürlich viel über Persönlichkeitsentwicklung, die Kinder zu stärken, weil das, was Kinder in der Schule oftmals erleben, ist, dass dieser eigentlich positive Lernbegriff negativ überschrieben wird durch schulische Erfahrung. Ja? Alle Kinder machen ihre Erfahrungen, die Erfahrungen in der Schule sind für viele Kinder negativ, weil wir in einem Fehlersystem leben. Ja, also es wird immer über Fehler gesprochen. Und dadurch verlieren die Kinder wirklich auch so den Blick für ihre eigenen Stärken, für ihre eigenen Potenziale. Und in meinen Coaches, in meinem Lerntraining geht es genau darum. Also ich mache keinen Nachunterricht, weil also die meisten Schwierigkeiten, die unsere Kinder in der Schule haben, die liegen nicht im kognitiven Potenzial begründet, weil sie nicht in der Lage wären, Deutsch oder Mathe zu verstehen, sondern weil sie nicht gelernt haben zu lernen. Und das ist dann auch kein Problem der Motivation, sondern der sogenannten Volition, das ist die Umsetzungskompetenz. Das heißt, es geht im Grunde darum, um Konzentration, um Motivation, um Lerntechniken, Selbstständigkeit. Das sind die Grundlagen für lebenslanges Lernen und die Kinder dürfen noch ein Leben lang lernen. Es endet ja nicht mit dem Ende der Schulzeit, danach geht es erst richtig los. Danach entscheiden sich die Kinder für einen bestimmten Weg, für eine Ausbildung, für einen Beruf und die Kinder dafür fit zu machen, das ist meine Arbeit.
Ja, und das sage ich mal aus Unternehmersicht, muss ich ja sagen, ist das ja Gott sei Dank, gibst du dir da Mühe, weil ich glaube, wir brauchen in Unternehmen ja unbedingt Mitarbeiter, die das genau können, ne? Lebenslanges ja. Lernen. Ich habe momentan so das Gefühl, aus der Schule oder in der Schule werden Leute quasi an der Stelle so erzogen, wie wir, und wir müssen sie in den Unternehmen wieder umerziehen.
Das ist ja auch nach wie vor werden meiner Meinung nach die Schwerpunkte in Schule vollkommen falsch gesetzt. Ja, also wir haben uns so daran gewöhnt, weil Schule halt immer so war, aber warum muss es immer noch so Fächer, also außerhalb von Schule ist kein Problem der Welt nach Fächern aufgeteilt, aber es gibt immer noch 45 Minuten Physik, 45 Minuten Chemie, 45 Minuten Informatik hintereinander. Ja, und wenn wir uns überlegen, was alles vermittelt wird an Wissen, also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt einfordere, dass kein Wissen mehr vermittelt wird. Es ist wichtig, dass unsere Kinder Wissen haben und dass nicht komplettes Wissen auf Wikipedia und Google-Server ausgelagert werden. Es ist wichtig, dass unsere Kinder auch Wissen im Kopf haben, damit Wissen miteinander verknüpft wird, damit sie eine Urteilsfähigkeit bilden. Aber Olli, was glaubst du denn, wie viel Prozent du von dem Lernen schaffst, den du früher in der Schule gelernt hast, mittlerweile vergessen hast?
95%?
Ja, 95%.
Aber 80%, ja. Aber eine Menge. Ja,
es ist 95% und dafür wurde so ein Riesenaufwand betrieben. Ja, also
ernst, das 95%?
Es sind 95%. Hm? Ja, es sind 95%. Und super geraten, also hast du eine gute Urteilsfähigkeit ausgebildet. Aber tatsächlich glauben diese Zahl viele Eltern nicht, weil die sagen, ja, ich kann doch noch lesen, schreiben, rechnen, das kann ich doch alles noch, das ist doch mehr als 5%. Nein, es sind genau die 5%, die relevant sind, weil lesen und schreiben, das mache ich ja tagtäglich. Rechnen eigentlich auch noch, das wird ein bisschen weniger natürlich. Aber letztendlich lesen ist ja auch nur, dass ich einmal die Buchstaben gelernt habe und danach geübt habe. Aber wenn wir an alle Unterrichtsstunden zurückdenken, das sind je nach Schulkarriere ca. 15.000 Unterrichtsstunden, die jeder von uns gehabt hat. Wenn wir an alle Lehrermonologe zurückdenken, an alle Arbeitsblätter, an alle Buchseiten, dann ist 95% durchaus realistisch. Das heißt, der reine Lernstoff ist für den weiteren Verlauf anscheinend nicht so relevant des Lebens, ja, weil wir es uns anscheinend erlauben können, das zu vergessen. Was wichtig ist, was nicht vergessen wird, ist die Erfahrung, die wir mit dem Lernen machen. Und wenn Kinder sich wenig zutrauen, die Freude am Lernen verlieren, auch die Freude an der Herausforderung, ist das natürlich etwas, was vieles fürs Leben total prägt. Also das Gefährlichste, was unseren Kindern passieren kann, ist nicht, dass sie mal in Mathe oder Deutsch mal schlechte Noten nach Hause bringen oder mal langsamer sind. Das Gefährlichste, was passieren kann, dass sie ihre Freude verlieren und die Freude an der Herausforderung, weil dann passiert genau das, was du eben schreibst. Die Menschen, die Kinder, die jungen Erwachsenen gehen in Unternehmen und bleiben komplett unter ihrem Potenzial, weil sie sich nicht zutrauen, weil sie so getriggert, so geprimed werden, dadurch, dass sie nach der Schulzeit sehr viel darüber wissen, was sie alles nicht können, aber sehr wenig darüber wissen, was sie alles können. Und das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Traut man sich wenig zu, schafft man wenig, traut man sich viel zu, schafft man viel. Und da findet viel zu wenig statt, dass unsere Kinder auf die Zukunft im Wandel vorbereitet werden. Und das höre ich von vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, dass sie nicht zufrieden sind mit den Kompetenzen, die vermittelt werden und tatsächlich teilweise bei null anfangen müssen. Ja, wenn es um so wichtige Kompetenzen geht, vor allen Dingen um die Zukunftskompetenzen. So Kreativität, Out-of-the-Box-Denken, lösungsorientiertes Denken, strategisches Denken, all diese Themen haben viel zu wenig Platz im regulären Unterricht.
Ja, ich glaube auch, was wo sich ja gerade auch die Unternehmen gerade wieder umstellen, ist ja sozusagen von der vertikalen zu einer horizontalen Kommunikation zu kommen. Also genau dieses, einer sagt mir, was ich zu tun habe, und dann mache ich das und ist wieder richtig oder falsch. Wir wollen ja, dass die Leute heute eigenständig arbeiten, eigenverantwortlich arbeiten, weil einfach die Welt auch so komplex ist. Ich kann denen gar nicht mehr sagen, was ist. Und die Kinder starten ja quasi jetzt schon in eine deutlich komplexere Welt, als wir das damals noch sind.
Ja, und wie sollen die Kinder aus der Schule mit diesen Kompetenzen hervorgehen, wenn es immer noch so ist? Auch da kein Pauschalurteil. Es gibt ganz tolle Schulmodelle. Es gibt Schulen, die in Herausforderungen arbeiten, ja, wo die Lehrer Lernbegleiter sind. Aber ich sag mal, die große Mehrzahl der Schulen arbeiten immer noch so, dass alle Kinder zur gleichen Zeit, im gleichen Tempo, unabhängig von ihren Erfahrungen, von ihren Vorlieben, zur gleichen Zeit das gleiche lernen, was dann zwei Wochen später zur gleichen Zeit abgefragt wird. Und das wird bewertet und benotet und daraus ziehen die Kinder ihr Selbstwertgefühl. Und da geht es um richtig oder falsch. Und die Kinder sind im ständigen Bewertungssystem ab dem ersten Tag. Ab dem sie in der Schule sind, sind sie im Bewertungssystem zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie werden minütlich bewertet für das, was sie machen. Und das führt dazu, dass unsere Kinder Ängste vor Fehlern entwickeln, also wirklich diese Fehlerkultur so entscheidend ist. Und dadurch trauen sie sich auch weniger zu, mal auch anders zu denken, auch andere Lösungsvorschläge zu machen, weil sie immer Angst haben, bewertet zu werden, und zwar als falsch bewertet zu werden. Da gibt es andere Ansätze in anderen Ländern. Neuseeland noch letztens mit einer Kollegin gesprochen. Da ist es zum Beispiel so, dass da in den Federmäppchen Tintenkiller und Radiergummi verboten sind, weil Fehler nicht sind, was man beschämt wegradieren muss oder auskillern muss. Und da sagen die Lehrer und Lehrerinnen zu den Kindern, was für ein wunderbarer Fehler. Ich freue mich für dich, dass du noch weiter lernen darfst. Dein Gehirn darf noch wachsen. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Und genau diese Menschen, wenn es darum geht, wirklich lösungsorientiertes Denken zu formen, Kreativität, strategisches Denken, also das findet ja in einem normalen Unterricht wenig statt, dass dafür einfach Platz geschaffen wird.
Ja, da hat Michael Trautmann, der hat ja viel über New Work auch sich darum gekümmert, der hat mal ein schönes Bild gebracht, der sagte, das ist irgendwie so wie, ich habe ein System mit einer Ampel, ja, wo ich den Verkehr regle, indem es rot und grün wird, oder ich habe einen Kreisverkehr, ja. Und man kann nur sagen, dass an der Ampel deutlich weniger, deutlich mehr Unfälle passieren, als tatsächlich im Kreisverkehr, wo die Leute eigenverantwortlich quasi sich einfädeln und rausfahren müssen. Ja. Ich fand das ein total tolles Bild irgendwie. Und das da muss ich jetzt oft dran denken, ne, dass dieses Ampelsystem ist klassische Schule, so, ne? Also wie man das ja oft aus der regulären Schule kennt. Ja. Ne?
Es geht sogar noch weiter. Es gab mal wenn wir bei diesem Verkehrsanalogie, bei dieser Verkehrsanalogie bleiben, ich glaube in Holland war das mal, dass es einem Ort ein Experiment gab, da hat man sämtliche Verkehrsschilder abgeschafft. Es gab kein einziges Verkehrsschild mehr in diesem Ort und man hat sogar in 30er-Zone hat man Spielplätze, kleine Spielplätze auf die Straßen, so Buchten eingebaut und die Unfallquote ist rapide nach unten gegangen. Also weil es einfach die Eigenverantwortung, das Rücksicht nehmen, kommunizieren, einfach viel mehr Bedeutung bekommen hat, anstatt sich einfach blind an Schilder zu halten.
Was ich auch in dem Kontext spannend finde, dass ich bin so ein Fan von Alfred Adler. Der hat ein Schulsystem, ich weiß nicht, ob der das, der hat vor über 100 Jahren, 1915, also, glaube ich, schon Schulsysteme gemacht und hat immer gesagt, entwickelt und in Österreich, glaube ich, auch eingeführt nach dem Ersten Weltkrieg und sagt, also der Lehrer ist der Freund des des Schülers und im Prinzip die Schüler müssen zu selbstständigen Individuen erzogen werden. Mhm. Und das ist ja wirklich richtig alt und manchmal vermisse ich das total, ne? Dass die ne, selbstständig durch den Autokreisel fahren. Also wo ist das verschütt gegangen? Hast du da eine Idee? Also was ist da passiert? Das gab es ja schon mal eigentlich.
Ja, spannend auch, dass wir uns aber daran gewöhnt haben, dass wir einmal in diesem Zitat eine Selbstständigkeit und Erziehen, das heißt, wir ziehen etwas aus den Kindern raus oder geben etwas rein, anstatt, also geht ja eher so um Beziehung statt Erziehung. Das ist so der Schlüssel. Und das ist, glaube ich, ja, es ist nicht verloren. Also im System Schule war es noch nie so wirklich da, weil es früher auch nicht gebraucht wurde. Ja, und man hat sich so dran gewöhnt. Und es ist einfach, ich bin ja selbst Lehrer und habe versucht, von innen etwas zu verändern. Das ist einfach unglaublich schwierig, wenn das von oben anders vorgelebt wird. Und ich glaube, von innen etwas zu verändern, natürlich kann man sagen, Veränderung ist sehr schwierig, wenn viele Lehrer und Lehrerinnen in verbannten Strukturen stecken. Ja, ich meine, das ist ja, also wenn ich zum Beispiel höre, dass 2/3 der jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, warum sie Lehrer werden wollen, dass sie verbeamtet werden möchten. Und ich will das nicht werten, das ist nichts Schlimmes, diesen Wunsch zu haben, weil das ein Wunsch nach Sicherheit ist in diesen unsicheren Zeiten. Ich frage mich nur, ob da falsche Anreize geschaffen werden, ob das dann genau die Lehrer anzieht, die eine Veränderung herbeiführen wollen in diesem System, die auch brennen für solche Themen. Und ich glaube einfach, dass insgesamt Schule ist einfach ein ganz spannendes Biotop an Persönlichkeiten, die zusammenkommen. Vor allen Dingen sind Lehrer und Lehrerinnen, ohne jetzt immer, also die Systemfrage ist größer, aber was wirklich an Menschen, also es geht ja auch um die Menschen, die im System arbeiten. Und das sind ja natürlich oftmals Lehrer und Lehrerinnen, die ihr Leben lang nur Schule gesehen haben, als Schüler, als Schülerin im Studium und dann in der Schule. Das heißt, so der Blick für New Work, für wie Unternehmen funktionieren, das erleben viele Lehrer und Lehrerinnen gar nicht. Ja? Also die erleben das dann so, dass ab dem 2. Staatsexamen sie in ihre Klassen gehen, die Tür wird zugemacht, es gibt keine Supervision mehr, es gibt kein wirklicher Fortbildungsdruck mehr, keine Angst mehr, etwas nicht mehr gut genug zu sein in der Schule. Es gibt keinen Kontrollmechanismus mehr. Es geht nicht darum, dass die Lehrer kontrollieren möchte, aber eine Offenheit würde ich mir wünschen. Wenn ich an neue Schulen gekommen bin, ich habe ja alle paar Jahre eine neue Schule besucht, weil ich das deswegen auch der Grund, warum ich mich wie ich persönlich gegen Verbeamtung entschieden habe, weil ich frei sein wollte als Lehrer und ganz bewusst an Schulen unterrichten wollte, die ich mir ausgesucht habe. Und da war wirklich vom Privatgymnasium über Grundschule bis eben Brennpunktschule in Berlin, Neukölln, alles dabei. Und da habe ich es eben oft erlebt, dass Lehrer und Lehrerinnen überhaupt nicht bereit waren, überhaupt, dass ich bei denen hospitiere, weil die so verschlossen waren. Also ich wollte immer viel auch lernen, weil ich Lernen einfach super finde. Ich lerne einfach gerne. Und wenn man dann andere Lehrer gefragt hat, ja, kann ich mal reinkommen in den Unterricht? Ah nee, heute ist nicht so gut, ich gebe nur Klassenarbeit zurück oder ich habe heute nichts Besonderes vorbereitet. Das heißt also, diese Unsicherheit auch da, das machen die nicht absichtlich, sondern es geht darum, dass sie wenig gestärkt sind in ihrer eigenen Lehrerpersönlichkeit und Angst davor haben, kontrolliert zu werden oder dass jemand sieht, dass sie einen schlechten Unterricht machen. Und darum geht es mir ja gar nicht, aber dieses Mindset habe ich sehr häufig erlebt. Unabhängig davon, dass ich auch so ein Mindset erlebt habe, wie Jürgen, wenn du hier in der Schule überleben möchtest, musst du eine Scheißegal-Einstellung den Schülern gegenüber entwickeln, ansonsten wird das hier gar nichts. Ja, und das waren so Dinge, wo ich gesagt habe, okay, dann bin ich nicht richtig, also ich könnte das nie, eine Scheißegal-Einstellung gegenüber den Kindern entwickeln. Und ja, das sind so die Baustellen. Also natürlich, was von der Politik vorgegeben wird, aber letztendlich, was auch gelebt wird, was die Menschen im System machen. Und ich behaupte, dass nahezu alle Lehrer und Lehrerinnen absolut engagiert, motiviert, idealistisch in den Lehrerberuf gegangen sind. Das heißt, irgendwas passiert mit denen im System Schule, dass es eben bei so vielen verloren geht. Und nicht ohne Grund haben einfach eine hohe Burnout-Quote. Das ist einfach ein sehr herausfordernder Job und die Lehrer und Lehrerinnen werden da oftmals alleine gelassen auch.
Jetzt ist ja im Prinzip der Ansatz auch von dir, dass du auch Eltern jetzt wie uns, also so sind, wie gesagt, du läufst bei uns quasi in der Dauerschleife. Nein, weil ich gesagt habe, okay, also das bricht einem ja auch manchmal das Herz, wenn man die Kids sieht, ja, wenn man weiß, das sind irgendwie aufgeweckte Kinder und die sind total neugierig und machen und tun, dann kommen die aus der Schule und dann haben sie hier irgendeine 4 und sind total frustriert und so weiter und man sagt, okay, aber irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, ich weiß doch, was da draußen im echten Leben los ist, irgendwas muss ich jetzt tun. Ich kann mich ja nicht drauf verlassen und dann bin ich auch bei dir, ich kann die Leute ja nicht ändern, die Politik nicht so schnell ändern. Aber was kann ich denn so als Eltern tun? So, dann bist du uns ja quasi in die Quere gekommen. So, erklär doch mal vielleicht ein bisschen so das Modell, also was du wirklich machst. Also wenn man jetzt bei euch quasi sich dafür entscheidet, mit den Kindern quasi zu arbeiten. Beschreib das mal bitte.
Also das läuft so ab. Also über allem steht erstmal eine absolute Wertschätzung jedes Kindes, dass wir an jedes Kind glauben, dass es alles erreichen kann. Insofern, damit setzen wir schon mal einen ganz bewussten Gegenpol. Ganz praktisch sieht es so aus, dass wir mit jedem Kind am Anfang eine sehr umfangreiche Lernanalyse durchführen, wo sie über 100 Fragen beantworten dürfen, die Eltern übrigens auch. Daraus erstellen wir ein Lernerprofil und schauen uns genau an, wo sind die Schwerpunkte, wo sind die Herausforderungen. Und auf Grundlage dieser Auswertung stellen wir für jedes Kind ein individuelles Lernprogramm für ein Jahr zusammen. Und das heißt, wir unterstützen Familien ein Jahr lang. Es ist kein Crashkurs für 2-3 Wochen. Das würde nachhaltig nichts verändern. Ja, das ist wie ein paar Methodentage in der Schule. Ja. Und das läuft dann so ab, dass die Kinder jede Woche ein Lernvideo von mir bekommen mit einem Tipp, einer Methode aus den Bereichen Motivation, Konzentration, Lerntechniken, Selbstständigkeit. Die Eltern bekommen Begleitinformationen in einem Video, dass ich ihnen erzähle, was ich mit den Kindern gerade mache, warum ich das mache, wissenschaftliche Hintergrundinformationen und Tipps, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können. Es geht immer um eine Umsetzung. Das heißt, die Kinder haben immer eine Wochenchallenge pro Woche. Dann gibt es Material zum Downloaden, ich schicke Material nach Hause. Es gibt jeden Tag die Möglichkeit, in die Sprechstunde mit mir zu kommen. Und so geht es darum, dass wir wirklich Gewohnheiten implementieren, auch über Wiederholungsvideos, das heißt, ganz gehirngerecht werden die Themen alle wiederholt, sodass sich das wirklich als Grundlage festsetzt für all die Jahre, die noch kommen.
Ja, und ich kann aus eigener Erfahrung ja nur sagen, das ist wirklich, kann ich jetzt mal ein bisschen Werbung für dich machen. Ich finde es echt großartig, gell? Ich finde es cool. Wir gucken uns das hier auch als Eltern irgendwie mit an. Was ist denn das jetzt für einer? Ja, und das. Und ich glaube, dass die Kinder kaufen das auch ab, ne? Das ist ja genau auch, glaube ich, das Entscheidende, ne? Du hast deinen Hund mit dabei. Ich weiß nicht, ist es dein Hund?
Das Karchen, das ist mein Hund, genau, ja.
Ja. Und dann sagst du, du hast natürlich auch, die Sachen sind echt sehr alle durchdacht, ne? Und im Prinzip sind also zwei Sachen, die mich interessieren. Auf der einen Seite, ich glaube, du hast das ist sehr schnell, also so sprunghaft geschnitten, ne? Weil du auch sagst, das ist bewusst auch so gemacht, wo ich dann so, ne? Ja. Ein bisschen Filmhintergrund gucke, was macht denn der da? Ja. Und du hast aber auch gesagt, ihr arbeitet noch weiter dran, ihr entwickelt euch dann noch weiter. Erzähl doch mal ein bisschen zu der Machart auch der Videos, die du machst.
Also bei den Videos geht es tatsächlich darum, die sind immer so ungefähr 15 Minuten lang, 15, 20 Minuten lang. Wir wollen die Kinder nicht überfordern. Das sind kurze, kompakte Einheiten. Es soll den Kindern Spaß machen. Also ich nehme mich da auch nicht zu ernst, nehme aber die Kinder sehr ernst und die fühlen sich da, glaube ich, sehr gut angesprochen. Auch Karlchen ist natürlich ein Joke, also die lieben alle Karlchen. Das ist super. Karlchen ist einfach ein super Hund, der mich unterstützt beim Lernen, bei den Drehen. Und die Jump Cuts, die du erwähnt hast, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fand das am Anfang auch sehr, 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 sehr hektisch. Also war das sehr schnell. Aber das sind tatsächlich die normalen Sehgewohnheiten. Also wenn man sich Fernsehen anschaut, da wird auch alle 2-3 Sekunden geschnitten. Da fällt es noch nicht so auf, weil es verschiedene Kameraperspektiven sind. Hier wird so rein und raus gezoomt. Und wir haben am Anfang ganz viele Untersuchungen vorgenommen, haben uns angeschaut, wie Kinder auf die Videos reagieren. Und weil es uns darum geht, weil wir wollen, dass sie in diesen 15, 20 Minuten so aufmerksam wie möglich sind und haben damit verschiedenen Formaten experimentiert, also auch mal Videos, wo wir komplett auf Schnitte verzichtet haben. Und da uns ist aufgefallen, dass die Kinder dann eher abgelenkt waren, dass die Blicke woanders hinwanderten und sie nicht mehr so wiedergeben konnten. Das heißt also, dieses bewusste Einsetzen von Schnitten ist genau deshalb, weil die Kinder so in das Video reingezogen werden. Ist am Anfang erstmal hektisch, gewöhnt man sich komischerweise sehr schnell dran. Wenn ich jetzt Videos von mir sehe, denke, fällt mir das gar nicht mehr auf. Das ist ein bewusstes Mittel. Und woran wir jetzt gerade arbeiten, weil es ist ein dynamischer Kurs, also der ist immer auf dem neuesten Stand der Wissenschaft, der Hinforschung, aber es gibt immer wieder neue Studien, neue Erkenntnisse, neue Methoden, die ich auch selbst ausprobiere. Das heißt, ich drehe jede Woche neue Videos, um das noch individueller zu machen, auf nochmal besondere Bedürfnisse einzugehen, wirklich dem gerecht zu werden, dass jedes Kind auch wirklich anders lernt. Also jedes Kind bekommt da auch einen anderen Kurs, eine andere Zusammenstellung, andere Schwerpunkte. Was wir jetzt gerade machen, das wird so der Next Step, dass die Videos noch interaktiver werden. Das heißt also, in den Videos können Kinder Entscheidungen treffen, in welche Richtung sie gehen, welche Tür sie aufmachen, ob sie noch einen zusätzlichen Tipp von mir brauchen oder schon die Auflösung haben wollen, weil wir viel mit Challenges, mit Rätseln arbeiten, ob ich es nochmal erklären soll. Also ganz viele verschiedene Möglichkeiten, damit es wirklich dem individuellen Lerntempo des Kindes gerecht wird. Und das ist ja der große Vorteil von Lernvideos, unabhängig davon, dass Kinder sich dadurch sehr schnell motivieren lassen, können die Kinder auch ihr eigenes Lerntempo bestimmen. Also ich bin ja, wenn ich für etwas brenne und von etwas begeistert bin, geht auch das Temperament manchmal mit mir durch. Ich spreche etwas schneller, ist für einige Kinder vielleicht zu schnell, aber immer noch besser, als wenn ich ganz langsam sprechen würde und dann würden die dabei einschlafen. Und das Schöne ist ja, die Kinder können immer stoppen, zurückspulen, spulen sagt man nicht mehr, aber sich normal anschauen. Und das können die Kinder im Unterricht ja meistens nicht. Ja, wenn da der Lehrer zu schnell spricht, die Kinder was nicht verstanden haben, haben die Kinder ja keine Fernbedienung in der Hand, um den Lehrer zu stoppen. Beziehungsweise, wenn sie diese Fernbedienung hätten, würden sie wahrscheinlich eher auf Vorspulen klicken im Unterricht. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber wir entwickeln das ständig weiter, weil es geht darum, es geht immer noch mehr. Und das ist wirklich so mein Herzensprojekt. Insofern bin ich ganz gespannt auf die Entwicklung. Und was wir natürlich merken, dass die Akzeptanz von Online-Angeboten auch steigt. Ja, viel mehr Familien auch dem Medium Lernvideo und Online-Programm vertrauen, weil sie wissen, dass das natürlich zukünftig einfach eine große Möglichkeit für die Kinder auch inkludiert.
Ja. Ihr seid ja relativ, oder ihr habt eine sehr hohe Reichweite, ne? Also kann man aber schon sagen, seid ihr so der größte Anbieter in Deutschland? Ich habe jetzt da keinen Überblick über den Markt.
Ja, also wir sind der größte Anbieter, was sowohl die Vorträge anbetrifft. Haben wir in den letzten Jahren über 5000 Veranstaltungen in Schulen gemacht mit 350.000 Teilnehmern. So dieses Lerntraining, so wie wir es machen, das gibt's. Das heißt, da sind wir nicht der Größte, sondern der Einzige, der es so macht. Also was es gibt, sind Lerncoaches, die einfach ihr Programm in die Kamera sprechen und dann können die sich das anschauen. Das steckt auch viel, viel Gutes drin, das sind gute Inhalte, aber uns war das nicht individuell genug. Also uns ist wichtig, da wirklich auch die besonderen Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes zu berücksichtigen. Insofern sind wir da tatsächlich die einzigen Anbieter, die das so machen, über ein Jahr verteilt.
Das heißt also, du hast ein Team, fragen mich, wie groß ist deine Firma?
Wir haben momentan, also das Wachstum im letzten Jahr war sehr groß, also wir haben momentan 25 Vollzeitmitarbeiter, sind jetzt im März hier in die neuen Akademieräume gezogen, werden im nächsten Jahr schon wieder umziehen müssen, weil wir uns in diesen paar Monaten verdoppeln werden, weil meine schulische Herausforderung gab es vor der Corona-Krise, wird es nach der Corona-Krise geben, aber das Thema Lernen hat immer eine Relevanz gehabt, aber da ist in den letzten Monaten eine ganz andere Dynamik reingekommen, insofern wachsen wir sehr, sehr stark. Ja.
Super. Ja, Jürgen, die Zeit ist schon fast rum. Ich fand es extrem klasse. Ich finde es auch nicht auch schön, dass wir so, ne, also mit aus meiner Perspektive, ne, was das Thema New Work und wie gehen wir mit unseren Mitarbeitern um, so andocken konnten. Und ich möchte einfach auch nochmal echt Werbung machen. Du machst das wirklich super, sollten sich alle mal angucken. Gib da mal einen kurzen, ja, kann man ja ruhig mal machen. wie kann man bei dir mal reinschnuppern? Irgendwie gibt es eine Domain oder was kannst du mir kurz hier nennen?
Also über die Instagram-Kanäle Akademie für Lernpädagogik oder auch über meinen persönlichen, was ich allen Eltern anbieten kann, und das ist so ein schöner Einstieg mal in das Thema Lernen, wenn man sich noch gar nicht damit beschäftigt hat, bieten wir an Wochenenden zurzeit kostenlos Familienseminare an, die dauern so 75, 90 Minuten, da kann man kostenlos mit den Kindern dran teilnehmen, da geht es auch schon in so einem Schnupperkurs um Konzentration, Motivation, man kann ganz viele Tipps direkt mit rausnehmen und umsetzen, und dazu gibt es auch Informationen auf unserer Akademie-Seite.
Sehr schön. Packen wir alles auch in die Shownotes. Und da kann man das sicherlich alles nochmal nachlesen dann auch. Wenn du noch jetzt so einen Wunsch für die Politik jetzt mal hättest, also wenn du sagst, wo glaubst du, was wäre so das Wichtigste, was jetzt gemacht werden müsste?
Das Schöne ist, Politik muss ja gar nicht innovativ sein und Dinge neu erfinden. Es gibt ja tolle Schulkonzepte. Da einfach mal zuhören, sich mit denen zusammensetzen und Dinge einfach umzusetzen, was im föderativen System in Deutschland natürlich sehr schwierig ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Wettbewerb der guten Ideen. Trotzdem ist Bildung natürlich auch mal ein Wahlkampfthema, und da trauen sich viele Politiker nicht so richtig zu ganz große Würfe und Entwürfe den Menschen zuzutrauen. Aber ich glaube, dass es immer mehr Menschen gibt, und ich spreche ja täglich mit denen, die sich nicht mehr mit dem zufrieden geben, was Schule anbietet. Insofern wird der Druck auf Politik auch stärker, und sie müssen einfach nur zuhören und schauen, welche Leuchtturmprojekte gibt es, welche tollen Ergebnisse gibt es in anderen Ländern, aber auch in Deutschland, und dann einfach mal Dinge umsetzen. Und es ist tatsächlich beschämend und traurig, wie langsam Dinge auch gerade im Bereich der Digitalisierung in Deutschland vonstatten gehen.
Ja, also Dorobert, wenn du zuhörst, ja, dann tu was.
Ja. Mach deinen, also diese Erkenntnis war Ja, diese Erkenntnis war bahnbrechend. Also ich fand, in dieser Deutlichkeit hat das noch keine verantwortliche Politikerin gesagt, die wirklich gesagt hat, wir haben uns an unseren Kindern versündigt in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das war mal, und das ist für mich eine große Hoffnung, dass es wirklich auch mal so klar angesprochen wird, welche Versäumnisse dort herrschen und aufgetreten sind. Und da hoffe ich, dass daraus jetzt, und wenn nicht jetzt, wann dann? Also früher, wenn man mich gefragt hat, wie lange dauert das, bis ich realistisch glaube, dass wir ein anderes Schulsystem haben, habe ich gesagt, das wird noch 20 Jahre mindestens dauern. Meine leise Hoffnung ist, dass Corona vieles schneller machen wird. Es wird immer noch lange dauern, das wird einiges beschleunigen.
Habe ich neulich ein Zitat gelesen, irgendwo, ich glaube in der T3N stand das irgendwie, jetzt ist der Impfstoff schneller da als ehrlich gesagt Online-Unterricht. Ja.
Ja, echt krass. Ja. Aber plötzlich gehen Dinge, ne? Also plötzlich gehen ja. Also Homeoffice geht plötzlich, ja. Also alles, was also geht ja, ne? Und Dinge und ja, da wird was passieren. Da bin ich voller Hoffnung und Optimismus.
Ja, klar, ich glaube, und wie gesagt, es liegt ja auch an uns so ein bisschen, an uns Eltern. Wir können das mitsteuern, Leute wie du, dieses wissenschaftlich natürlich auch aufbereiten, sodass man das auch, man kann auch den Finger in die Wunde legen und als Aktivist durch die Gegend gehen. Ich glaube auch, wir Unternehmer haben einfach auch da eine Verantwortung, dort vielleicht auch eigene Projekte und Maßnahmen auch zu machen. Ich habe mir in dieser Podcast-Reihe auch schon oft noch mit Leuten unterhalten, die wirklich versuchen, auch in die Schulen zu gehen und dort was zu machen. Also ich glaube, aufs System schimpfen ist die eine Sache, ja. Aber das andere, es gibt genug, was man selber machen kann, glaube ich. Und ja. Wenn ihr, lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, Ideen habt, dann schreibt die einfach bitte irgendwie in die Kommentare oder schreibt auch direkt dem Jürgen. Ich habe hier noch eine gute Idee. Freut sich bestimmt auch, wenn es da Input gibt. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jürgen. Es war echt klasse. Sehr, sehr frisch. Man merkt halt auch, dass du natürlich jetzt auch mittlerweile ein echter, nicht nur ein guter Lehrer, sondern auch ein Medienprofi geworden bist. Und sowas natürlich auch hier hervorragend sozusagen im Interview hier durchmoderiert hast quasi.
Danke.
Gar nichts nachfragen. Sehr schön. Ja, liebe Leute da draußen, also Jürgen Möller aus Köln, heute zugeschaltet gewesen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder 5 Sterne bei Apple Podcast. Wie gesagt, wenn ihr Ideen habt, was man zur Digitalisierung unseres Schulsystems tun kann, dann freuen wir uns auf euren Input. In diesem Sinne, bleibt gesund und auf Abstand. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.